Schönen guten Morgen und willkommen im Land
der Ruhe.
Ruhe, ausruhen, zur Ruhe kommen. Das wünsche ich heute besonders natürlich den Müttern, unseren Müttern, die wir alle eine haben, dass sie zur Ruhe kommen und zur Ruhe finden. Speziell heute, aber nicht nur heute genialerweise, sondern auch an allen anderen Tagen im Jahr. Und ich wünsche es uns allen, dass wir Ruhepunkte finden. Punkte im Land der Ruhe. Bei Gott, aber auch bei Menschen kann man Ruhe finden. Viele Menschen sehnen sich nach Ruhe. Und manche Menschen finden diese Ruhe wie ich, besonders in Gottes Gegenwart. An einem Sonntag wie heute, der im Kirchenjahr noch dazu Jubilate heißt und auch Muttertag ist, da bietet es sich an, einerseits über das Ruhen von der Arbeit, auch für Mütter zu sprechen, und andererseits für das Jubeln und Feiern und zur Ruhe kommen bei Gott in seiner Gegenwart. Heute geht es also darum, zur Ruhe zu kommen, im Gegensatz zum Arbeiten, worüber ich letzten Sonntag gesprochen habe. Und es geht darum, zu Gott zu kommen, bei ihm Ruhe zu finden und ihm in Ruhe zu begegnen. Wann bist du das letzte Mal körperlich, geistig und geistlich so richtig zur Ruhe gekommen? Und wie gestalten wir Ruhetage? Welche Rolle spielt Gott dabei? Inwieweit lassen wir auch andere Menschen an einem Tag in der Woche zur Ruhe kommen, wo doch Gaststätten, Tankstellen und viele andere Dinge die ganze Woche über aufhaben? Das heutige Thema über den Ruhetag hat sich irgendwann im Winter jemand aus der Gemeinde gewünscht. Ich habe ganz vergessen, wer es war, aber das ist ja auch egal. Kam es schon vor, das Thema, und zwar bei Ende März beim Gottesdienst unseres biblischen Unterrichts. Da haben wir über die 10 Gebote gesprochen und wir haben ein Quiz gemacht. Und bei diesem Quiz, was die BUler mit uns gemacht haben, da gab es unter anderem die Frage, sind die längsten Gebote? Vom Text her zumindest, vom Umfang her, wie sie beschrieben werden. Und da gab es zwei richtige Antworten. Das eine war, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Das wird ziemlich ausführlich beschrieben. Und das zweite, was auch sehr ausführlich beschrieben wird, ist das, halte den Ruhetag, den Feiertag, den Sabbat. Um diesen siebten Tag geht es heute um den hebräischen Sabbat. Es geht heute um den jüdischen Feier- und Ruhetag und dem, was wir als Christen daraus gemacht haben. Und was wir daraus machen. Der siebte Tag ist ein Ruhetag. Wie kam es eigentlich dazu und was ist damit gemeint und wie hat es sich entwickelt? Schon innerhalb der Mosebücher, der Tora, ist eine Entwicklung beim Schabbat zu entdecken. Es begann damit, dass Gott nach 6 Tagen Weltschaffung am siebten Tag ruhte. Und dieses Prinzip wurde dann einige Zeit später angewendet, nämlich als das Volk Israel sich gebildet hatte und von Ägypten auszog, nach Kanaan zurück, da waren sie in der Wüste unterwegs und wurden da von Gott mit Manna versorgt. Und Gott versorgte sie nur an 6 Tagen mit Manna. Jeden Morgen sollten sie rausgehen, Manna sammeln. Am sechsten Tag fanden sie doppelt so viel Manna wie sonst, damit sie am siebten Tag ruhen konnten. Am 6 Tagen sammeln, am siebten Tag ruhen. Danach wurde es bei den 10 Geboten als Prinzip fest verankert im Gesetz Israels. Ich lese aus 2. Mose Kapitel 20. Das ist der Paralleltext von dem Text, den wir bereits gehört haben. Und er ist an einer Stelle ein bisschen anders. Du sollst an den Sabbat denken. Er soll ein heiliger Tag sein. 6 Tage in der Woche darfst du jede Arbeit tun, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag. Er gehört dem Herrn, deinem Gott. An diesem Tag darfst du keine Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, auch nicht dein Vieh oder der Fremde in deiner Stadt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am siebten Tag ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht. Ruhen, Ruhetag. Wichtig war an diesem Tag, für das Volk Israel, dass er zur Ehren und zum Andenken an Gott eingeführt wurde. Es sollte gefeiert werden. Deshalb sollten nicht nur Einzelne ruhen, sondern alle sollten ruhen. Alle, die im Land lebten, auch fremde Sklaven. Selbst die Tiere sollten zur Ruhe kommen. Etwas später wurde das Ruheprinzip dann auf die Landwirtschaft ausgeweitet und es wurde gesagt, 6 Jahre soll das Land bewirtschaftet werden und im 7. Jahr soll es zur Ruhe kommen. In dem Zusammenhang wurde ein Vers später der Schabbat damit begründet, dass Menschen und Tiere und das Land doch irgendwann auch mal einen Tag der Ruhe brauchen oder das Land ein Jahr der Ruhe braucht, um zur Ruhe zu kommen. Wieder etwas später wurde die Regel verschärft und religiös begründet. Im 2. Buch Mose Kapitel 31, da wurde die Todesstrafe eingeführt für diejenigen, die am Sabbat nicht ruhten. Und der Sabbat wurde dabei als Bundeszeichen zwischen Gott und dem Volk Israel bezeichnet. Daraufhin wurden für die Sabbate Gottesdienstversammlungen und zusätzliche Opfergaben eingeführt. Im Zusammenhang mit dem Bundesschluss wurde bei der Wiederholung der 10 Gebote, die wir schon gehört haben, eben vor allem noch zusätzlich erwähnt, dass es dabei auch um das Gedenken an die Befreiung aus Ägypten geht. Wir erkennen in den Mosebüchern also ein Stück weit schon eine Entwicklung bei dem Sabbat und bei dem Halten des Sabbats. Es begann bei einem Ruhetag, wo Gott ruhte und wo deswegen auch die Menschen ruhen sollten und die Tiere und alle, die im Land sind. Sie sollten Gottes guten Beispiel folgen und dann aber hin entwickelt er sich langsam zu einer religiösen Pflicht, zu einem Feiertag, der unter Androhung der Todesstrafe eingehalten werden muss, in Gedenken daran, dass Gott dieses Volk erwählt hat und aus Ägypten geführt hat. Da stellt sich mir die Frage, wie ist denn das bei uns, privat, in unseren Familien, auch in unserer Gemeinde? Wie begehen wir denn Feier- und Ruhetage? Sind es Ehrtage, an denen alle Menschen, Tiere, alles, was lebt, zur Ruhe kommen darf? Oder müssen wir es eher aus religiöser Pflicht einhalten, weil wir sonst von Gott oder von Menschen dafür bestraft werden? Spannende Frage, oder? Dürfen wir einen Tag ruhen oder müssen wir es, weil wir sonst bestraft werden? Gehen wir doch gemeinsam mal weiter durch die Bibel. Und da ist mir besonders eins aufgefallen, als ich mal alle möglichen Stellen neulich mal durchgeguckt habe, wo das Wort Schabbat vorkommt. Und mir ist aufgefallen, es gibt da nach den ersten Mosebüchern, nach den 5 Büchern Mose, also nach dieser Wiederholung, die die Anne vorgelesen hat, danach kommt ganz lang der Sabbat gar nicht mehr vor in der Bibel. Er wird nur kurz an einzelnen Stellen als Wochentag, als Beschreibung des Wochentags erwähnt, aber nicht als Feiertag oder als besonderer Tag oder als etwas, was man einhalten müsste, sondern es ist einfach ein Wochentag. Mehrere 100 Jahre lang. Erst später, beim Propheten Jesaja, da findet sich, der hat so um 730 rumgelebt, so da findet sich erst wieder der Schabbat mit religiöser Bedeutung, den man einhalten soll. Nämlich Jesaja erinnert daran, dass der Ruhetag in der Zukunft bei einem neuen Bund eingeführt wird und Kennzeichen des neuen Bundes wird sein, dass die Menschen, die zu diesem neuen Bund gehören, den Sabbat einhalten werden. Spannende Frage. Also wir unterscheiden ja in unseren Bibeln, dass die Bibel nach Altem und Neuen Testament oder ein alter und neuer Bund und wir als Christen fühlen uns im neuen Bund. Und Jesaja hat das für uns praktisch vorausgesagt, dass es kennzeichnend für uns sein wird, dass wir den Sabbat einhalten. Spannende Frage. Manche christliche Kirchen berufen sich ja darauf, ne? Zum Beispiel die 7-Tags-Adventisten. Die späteren Propheten, die haben dann auch erst wieder eine ganze Zeit lang nichts davon gesagt, von dem Sabbat. Und dann kam es so um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft wieder auf, so im 5. Jahrhundert etwa. Jeremia und Hesekiel predigten da zum Beispiel. Und erst danach, nach ihnen, da wurde er wieder offiziell so richtig eingeführt. Der Schriftgelehrte und Priester Esra begann in der Mitte des 5. Jahrhunderts das Volk im Gesetz zu unterweisen und als unter Nehemia die Stadtmauer 445 vor Christus aufgebaut war, Da lasen sie dieses Gesetz öffentlich vor. Esra sprach ein Bußgebet, wo er den Sabbat ausdrücklich erwähnte, weil man ihn so lange nicht gehalten hatte. Und anschließend wurde unter Nehemia der Sabbat ganz neu eingeführt. Wieder mit Androhung der Todesstrafe und wieder als religiöse Pflicht, als nationale Pflicht für das ganze Volk. Zur Zeit des Neuen Testaments, als Jesus auftritt, da steht dieser Sabbat jetzt also in der Tradition dessen, was Nehemia und Esra verkündigt hatten. Es ist religiöse Pflicht. Dass man dabei auch ruhen sollte, war natürlich wichtig aus Pflicht, aber nicht oder weniger um der Menschen willen. In diese Situation hinein trat Jesus auf und benutzte zunächst den Schabbat, um da in der Synagoge zu predigen. Schon bald gab es dann eine erste kleine Auseinandersetzung, denn die ersten Schüler von Jesus, die waren längst nicht so fromm, wie man sich das damals so als frommer Jude gewünscht hätte. So rissen die Jünger von Jesus Ehren am Schabbat ab in einem Kornfeld und die frommen Pharisäer sagten, das ist doch Ernten und Ernten darf man am Schabbat nicht. Da kam also prompt von ihnen ein Einspruch und sie wiesen darauf hin, dass das doch verboten sei. Ja, da müsste doch sogar die Todesstrafe draufstehen. Und dann lese ich euch einen zweiten Text, nämlich was Jesus daraufhin zu ihnen sagte. Steht im Markus-Evangelium Kapitel 2. Er antwortete, habt ihr denn nicht gelesen, was David getan hat? Er und seine Männer waren in einer Notlage und hatten Hunger. Der Hohepriester war damals Abjatar. Da ging David in das Haus Gottes und aß die Schaubrote, obwohl es verboten war. Nur die Priester durften davon essen, aber er gab sogar seinen Männern von den Broten. Jesus sagte zu den Pharisäern, Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht. Nicht den Menschen für den Sabbat. Also kann der Menschensohn bestimmen, was am Sabbat erlaubt ist. Jesus hat ja ein ganz interessantes Schriftverständnis, dass der Mensch über das, was er in der Bibel liest, was er im Gesetz liest, Herr ist. Der Mensch selbst darf darüber entscheiden, wie er das sieht und wie er es versteht. Die Evangelisten erzählen in ihren Evangelien anschließend davon von weiteren Erzählungen und Geschichten. Eine Krankenheilung zum Beispiel, die sich ebenfalls am Sabbat ereignete, wo Jesus dann sagte, ja, wenn man denn am Sabbat nicht heilen darf, das kann doch nicht sein. Viele weitere Sabbatgeschichten finden sich. Ich glaube, von den besonderen Geschichten, die von Jesus erzählt werden, sind ganz viele am Sabbat passiert. Ich habe die Geschichte eben aus Markus erzählt, oder eine dieser Geschichten, weil da in besonderer Weise betont wird, dass Gott einen Tag ruhte, damit die Menschen zur Ruhe kommen sollten. Also Jesus sagt nicht, es ist ganz wichtig, das einzuhalten, weil das im Gesetz steht. Ihm ist der Wortlaut nicht so sehr wichtig. Er fragt doch nicht nach den Detailvorschriften oder nach den Folgen mit der Todesstrafe. Darum geht es ihm gar nicht. Er bringt sogar ein völlig anderes Beispiel als den Sabbat, nämlich ein Beispiel, wo es um die Opferbrote geht, die im Tempel waren. Und sein Fazit aber daraus, Gott hat sich doch das alles nicht ausgedacht, um die Menschen zu quälen oder um ihnen Lasten aufzulegen. Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht, nicht den Menschen für den Sabbat. Das kann man, glaube ich, ganz gut auf viele Regeln in der Bibel und Prinzipien übertragen. Auch auf Dinge, die wir in unseren Gesetzbüchern lesen. Das ist ja nicht alles gemacht, damit wir gequält und geknechtet werden, sondern das ist gemacht, um das Leben zu regeln, um sinnvolle Wege aufzuzeigen, wie wir miteinander umgehen und wie wir für uns selbst und für andere sorgen können. Nun hat sich ja jemand aus unserer Gemeinde das Thema der siebte Tag ist ein Ruhetag gewünscht. Und dabei stand natürlich die Frage im Raum, wie wir heute mit dem Gebot und dem Anliegen Gottes umgehen können und sollen. Meine Antwort dazu mal so ganz pauschal, locker und unverkrampft sollten wir mit dem Ruhetag umgehen. Denn wenn das Einhalten des Ruhetags stressig und anstrengend ist oder gar in Arbeit ausartet, dann ist irgendetwas verkehrt und falsch verstanden worden. Wer es wörtlich und genau nehmen wollte, der müsste ja eigentlich den wöchentlichen Ruhetag wie die Juden vom Sonnenuntergang am Freitagabend bis zum Sonnenuntergang am Samstagabend einhalten. Und das wäre dann Sonnenuntergang je nach Jahreszeit und je nach Land auch sehr unterschiedlich, wann man den einhalten müsste. Und am Sonntag wäre dafür dann der Arbeitstag. Bevor Konstantin, haben wir schon gehört, bevor Konstantin das einführte, dass der Tag der Sonne als Ruhetag gehalten werden sollte, da musste man arbeiten. Im ganzen Neuen Testament arbeiteten die Leute sonntags. Und sie feierten trotzdem, die ersten Christen, dann Gottesdienste am Sonntag. Also vor der Arbeit natürlich. Stellt euch mal vor, was das für manche von uns für einen Stress bedeuten würde, wenn ihr heute arbeiten müsstet und vorher würden wir uns noch hier zum Gottesdienst treffen. Also so Gottesdienst sonntags um 6 zum Beispiel. Also ich würde es als echt stressig empfinden. Hätte also überhaupt nichts mit Ruhe zu tun. Ich fürchte, viele von uns wären dadurch so gestresst, dass sie nicht zur Ruhe kämen. Gut an dem Gedanken, mit dieser Trennung zwischen einem Ruhetag um der Menschen willen und einem Feier- und Gedenktag um Gottes willen, gut an dieser Trennung finde ich eigentlich, dass es ja eigentlich zwei verschiedene Dinge sind, die beide ihre berechtigten Punkte haben, die auch beide wichtig sind und die nicht zwangsweise für jeden Menschen am gleichen Tag sein müssen. Also einmal ein Ruhetag, wo man von dem, was man so regelmäßig als normale Arbeit macht, ruht. Und einmal ein wöchentlicher Feier- und Gedenktag, wo sich eben die Israeliten an den Auszug aus Ägypten erinnerten und den Bund mit Gott feierten. Und wo wir als Christen uns daran erinnern, Sonntag, Auferstehungstag, Ostern. Also der neue Bund, wo wir uns daran erinnern. Als Feiertag, als Gedenktag. Als Christen leben wir in einem neuen Bund. Und dieser neue Bund, da ist das Gesetz in unser Herz geschrieben. Und es steht nicht mehr nur da drin, in der Bibel, so wichtig und wertvoll sie uns ist, dieses Wort Gottes. Als Christen leben wir in einem neuen Bund, wo es auf den Sinn der Gesetze und Gebote ankommt. Von daher ist es für mich auch wichtig, für mich, für uns, für euch, dass wir immer danach fragen, was hat denn Gott eigentlich gewollt? Und so will Gott und wünscht sich Gott einerseits einen Tag die Woche, wo wir mindestens zur Ruhe kommen, körperlich von unserer Arbeit. Und er wünscht sich einen Gedenktag. Das wird ja in der Bibel auch immer wieder deutlich. Bestimmte Tage, Feiertage sollen wir als Gedenken halten. Zum Beispiel an den neuen Bund und das, was Jesus für uns getan hat, was wir auch nachher am Abendmahl feiern und uns dessen gedenken. Anfangs habe ich gefragt, wie wir denn Ruhe- oder Feiertage in unseren Familien begehen. Und da möchte ich doch mal erzählen, wie ich das als Pastor für mich gelöst habe. Also in der Regel ruhe ich, nicht weil es der jüdischen Tradition entspricht, aber weil es für mich einfach so praktisch ist, ruhe ich von Freitagabend bis Samstagabend. Also von meiner Arbeit als Pastor ruhe ich da in der Regel. Das versuche ich möglichst stressfrei zu gestalten, mache Sport oder bin im Garten oder unternehme sonst irgendwas. Und wenn das mal nicht oder nur teilweise geht, dann mache ich es halt irgendwann an einem der nächsten Arbeitstage, hole ich das dann nach. Samstagabend, da höre ich dann mit meiner Arbeitsruhe auf und besinne mich langsam auf den Gottesdienst, lese mir die Predigt nochmal durch, hole mal E-Mails ab und gucke, ob noch irgendwas Wichtiges für den Gottesdienst zu klären ist. Und dann am Sonntagmorgen, ab da beginne ich dann den Tag ganz bewusst als Tag des Herrn, indem ich natürlich arbeite, ja klar, aber indem ich mich auch ganz bewusst auf Gott ausrichte und bei dem ich geistlich zur Ruhe kommen möchte. Da nehme ich mir Zeit für Gottesdienst, Gemeinde, Bibel lesen, manchmal auch theologische Bücher, etwas Zeit für die Gemeinschaft in der Familie. Also ich begehe für mich einen geistigen Arbeits-, einen Ruhetag von der Arbeit am Samstag und einen mehr geistlichen Feiertag, Gedenktag am Sonntag. Und wie ist das bei euch? Ich komme wieder zu meinen Fragen vom Anfang. Wie gestaltet ihr Ruhe- und Feiertag für euch persönlich und in euren Familien? Und inwieweit lasst ihr da auch andere Menschen und Tiere zur Ruhe kommen einmal die Woche? Und vor allem, wann seid ihr das letzte Mal selbst körperlich, geistig und geistlich so richtig zur Ruhe gekommen, also im Land der Ruhe angekommen? Bezüglich des Zur-Ruhe-Kommens haben wir, glaube ich, Verantwortung sowohl für uns selbst als auch für unsere Umgebung. Und deswegen predige ich es auch mir selbst. Nehmen wir doch diese Verantwortung bewusst wahr und kommen wir zu bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten zur Ruhe in Gottes Gegenwart. Nehmen wir diese Verantwortung bewusst wahr, um sie entsprechend zu gestalten, indem wir ruhen von der Arbeit und indem wir vor Gott kommen, bei Gott zur Ruhe kommen. Bei Gott ist das Land der Ruhe. Bei Jesus und am Kreuz, da können wir ganz ruhig und still werden. Da kann unser Herz still werden und zur Ruhe kommen. Lieber Herr Jesus Christus, führe uns darum gerade heute an dein Kreuz, führe uns an dein Herz, damit wir dort Ruhe finden. Amen.